Ich denke, wenn wir uns allen eingestehen, dass Fehler natürlich sind und auch menschlich sind, dann können wir uns vielleicht auch ein bisschen davon distanzieren, dass ein Fehler automatisch gleich immer persönliches Versagen heißt. Und können dann vielleicht auch die Perspektive annehmen, dass Fehler einfach auch Lernmomente für uns als Individuum bedeuten können.
Was wäre, wenn wir in Unternehmen anders über Fehler sprechen würden? Nicht als etwas, das vertuscht werden muss, sondern als eine Quelle für Erkenntnis, für Innovation und Fortschritt. Sophia Kohlenberg beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Sie ist Psychologin und promoviert an der WAU Otto Beisheim School of Management zur Fehlerkultur in Organisationen. Ihre Forschung zeigt, in einer Welt voller Unsicherheit, voller Krisen und Innovationsdruck kommt es nicht mehr nur darauf an, Fehler zu vermeiden, sondern darauf, wie wir mit ihnen umgehen. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Sophia, warum ärgern wir uns so über eigene Fehler?
Oh, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass rein biologisch gesehen oder rein kognitiv gesehen Fehler ja auch erstmal etwas ganz Blödes sind. Also es kennt, glaube ich, jeder von sich selbst. Wenn wir einen Fehler machen, dann ist das erstmal irgendwie ein blödes Bauchgefühl. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum wir uns immer noch über Fehler ärgern.
Ist das eine Scham? Schämen wir uns dafür?
Ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Ich glaube, auf der einen Seite haben wir Frustration, auf der anderen Seite Scham. Ich denke, gerade in Unternehmen, wenn man basierend darauf auch evaluiert wird, wie man performt, dann kommt das immer wieder auf, dass Scham auch eine ganz große Rolle spielt, ja.
Und das will keiner zeigen, ne? Also quasi die eigene Scham offen zu legen, ist wahrscheinlich eines der schlimmsten Dinge, die man tun kann.
Auf jeden Fall. Ich glaube, vor allem in Unternehmen haben wir in den letzten Jahrzehnten eine Kultur geprägt, die auch immer darauf aus war, irgendwie mehr die Erfolge in den Vordergrund zu stellen. Das heißt natürlich irgendwie, wenn wir dann einen Fehler machen, dann scheint es immer irgendwie wie ein persönliches Versagen. Und da ist Scham natürlich dann auch eine ganz große Rolle.
Aber es ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, ne? Unternehmen müssen ja überleben, die wollen erfolgreich sein, die wollen vielleicht Gewinne erwirtschaften. Ist das nicht eigentlich quasi fast zwangsläufig so, dass Unternehmen halt so eher so auf das Positive blicken wollen?
Definitiv. Und ich glaube, es ist sehr legitim, sich auch auf den Erfolg zu stürzen oder zu konzentrieren, wie du schon gesagt hast. Das ist auch Teil davon, dass Unternehmen irgendwie am Leben bleiben und ihre Mitarbeitenden dann bezahlen können. Ich glaube aber auch, dass Erfolg auch anders aussehen kann. Zum Beispiel, wenn wir aus Fehlern lernen, dann können wir auch bestimmte Erfolgsmomente für uns als Individuum, aber auch als Unternehmen irgendwie generieren und da irgendwie dann auch kleine Erfolge oder Lernmomente irgendwie erschaffen, die dann auch was Positives mit sich bringen können.
Und jetzt erleben wir so viele Krisen, da ist es doch gar nicht so einfach, immer nur Erfolge vorzeigen zu können. Ist das vielleicht auch, was Fehlerkultur angeht, eine ganz besondere Zeit gerade?
Auf jeden Fall. Also wir sind ja geprägt von technologischen Fortschritten, aber auch Krisen, geopolitischen Instabilitäten. Und ich glaube, die Frage bewegt sich immer mehr weg davon, wie können wir Fehler vermeiden oder dürfen wir Fehler überhaupt noch machen? Und bewegt sich irgendwie viel mehr dahin, okay, wie können wir denn die Fehler oder das Scheitern, was im Laufe dieser Instabilitäten und Veränderungen auftritt, irgendwie für uns mitnehmen und vielleicht sogar dann auch positiv immer innerhalb des Unternehmens nutzen.
Es gibt ja viele so Schlagworte, Postkarten, ne? Fail fast, fail forward und so weiter. Also die Idee zu sagen, wenn es schon um Fehler geht, dann bitte auch schnell, damit man Fehler erkennen kann. Oder eben auch fail forward, dass man Fehler nach vorne hin quasi, dass es einem was bringt, um nach vorne zu kommen. Sind das Begriffe, die du auch immer wieder in der Wissenschaft angetroffen hast?
Auf jeden Fall. Also meine eigene Forschung befasst sich auch mit dem Thema Failing Forward. In der Vergangenheit wurde sich immer mehr darauf konzentriert, sich mit der Fehlervermeidung zu beschäftigen. Das nennt man dann im Englischen Error Management. Failing Forward beschreibt da eher so ein ganz anderes Konstrukt. Es liegt vielleicht dem zugrunde, dass wir verschiedene Fehlertypen haben und die auch verschiedene Potenziale und Fehlerquellen mit sich bringen.
Also Error Management, es gibt Fehler und ich muss damit irgendwie umgehen, ja. Und dann ist wahrscheinlich der Fokus erstmal, wie kann ich diese Fehler verhindern, oder? Also beispielsweise Flugindustrie im Cockpit, wenn ein Flugzeug einen Fehler macht, also die Crew, der Kapitän, dann ist das nicht so gut. Dann gibt es nämlich viele Tote und entsprechend hat man wahrscheinlich dann gesagt, okay, wie kann ich diese Fehler reduzieren.
Richtig. Das sind sozusagen die vermeidbaren Fehler. Da hat die Amy Edmondson, eine ganz berühmte Professorin aus Amerika von der Harvard Business School, eine ganz klare Unterscheidung getroffen. Es gibt sozusagen auf der einen Seite die vermeidbaren Fehler, die wir auch im Unternehmen reduzieren wollen. Das sind die, die du auch gerade schon angesprochen hast. Also in eigentlich klaren Prozessen, wo der Anfang klar ist und das Ende klar ist und jeder Schritt zum Ende auch klar ist. Und diese Fehler, die da auftreten, die wollen wir möglichst vermeiden, weil die negative Konsequenzen haben. Wenn wir aber über Failing Forward sprechen, dann sprechen wir eigentlich über ganz andere Fehler. Das sind zum einen die komplexitätsbedingten Fehler und zum anderen die sogenannten intelligenten Fehler.
Lass uns noch mal kurz auf die dummen Fehler gucken, wenn ich das nennen darf. Oder du hast es genannt,
bitte,
die vermeidbaren Fehler, oder Amazon nennt das so. Ja, es gibt Unternehmen, die haben sehr, sehr gute Prozesse aufgestellt. Ja, haben die Prozesse so strukturiert in der Hoffnung, Fehler zu vermeiden, und dennoch treten Fehler auf. Was gibt's denn eigentlich da für Erkenntnisse, warum trotz aller Vorsichtsmaßnahmen so viele vermeidbare Fehler auftreten?
Ich glaube, das liegt zu einem daran, dass einfach auch Menschen involviert sind. Wir Menschen sind dazu nicht ausgelegt, alles zu 100% perfekt zu machen. Die Systeme, die wir da aufbauen, um in diesen Prozessen möglichst wenig Fehler zu machen, die kann man effizienter gestalten. Und ich glaube, da ist gerade Deutschland auch ziemlich gut darin. Wir sind ein sehr effizienzgetriebenes Land. Und da versuchen wir, das zu minimieren. Trotzdem können in diesem Prozess menschengemachte Fehler immer wieder auftreten. Das kann Kommunikation sein, das kann Informationsmangel sein, das können aber auch technische Fehler sein, die da einfach auftreten.
Aber auch da kommt es doch darauf an, dass dann darüber geredet wird, oder? Dass dann nochmal klar wird, ja, okay, was ist denn eigentlich passiert? Weil eigentlich war es doch vermeidbar. Und ist es nicht jetzt zum Thema Scham nochmal umso peinlicher, wenn ein Fehler passiert, eigentlich vermeidbar gewesen wäre?
Definitiv. Und wir sehen das ja auch. Ich glaube, eine Studie von EY, die 2023 veröffentlicht wurde, die zeigt ganz klar, ich glaube, nur 30% in Unternehmen sprechen offen über Fehler. Das ist natürlich eine total traurige Zahl.
Das heißt, 70%, mehr als 2/3 verschweigen das. Die sagen gar nichts dazu. Es geht einfach weiter, oder?
Richtig. Und das machen viele. Ich glaube, über die Hälfte der Befragten aus dieser Studie innerhalb Deutschlands haben dann gesagt, das mache ich nicht, weil es für mich potenzielle Karrierenachteile haben könnte und im schlimmsten Fall sogar mein Karriereende bedeuten könnte. Das heißt, wir haben die letzten Jahrzehnte eigentlich eine Kultur geprägt, die eigentlich fördert, dass wir nicht über Fehler sprechen wollen, und sie auch so dargestellt, dass wir uns natürlich eben noch mehr schämen.
Aber es ist eigentlich ein Trauerspiel, oder? Ich meine, dann guckt man auf den eigenen Bauchnabel, Gott, meine Karriere, aber letztlich muss man sagen, schadet man doch dann dem Unternehmen selbst.
Definitiv, wenn wir nicht offen über Fehler sprechen, dann verbieten wir uns eigentlich selbst, aus diesen Fehlern zu lernen, die vermeidbaren Fehler dann in Zukunft auch zu vermeiden und vielleicht sogar aus den Learnings was sehr, sehr Hilfreiches für das Unternehmen mitzunehmen.
Aber was kann man da machen, um aus dieser Falle rauszukommen? Was können Mittelständler beispielsweise tun, um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu animieren, eben doch offen zu reden über vermeidbare Fehler?
Das ist eine interessante Frage, und die werde ich tatsächlich relativ häufig gefragt. In der Praxis fällt es oft auf, wenn wir irgendwie zu Workshops gehen und eingeladen werden, um über Fehlerkultur zu sprechen, dann ist immer die Erwartung ganz groß, dass wir einen riesen Toolkoffer mitbringen und jetzt sagen, wie das funktionieren soll. Was aber relativ schnell auffällt, ist, dass in den Unternehmen gar nicht die Sprache dafür gibt, zwischen diesen Fehlertypen zu unterscheiden und zwischen dem Potenzial der verschiedenen Fehlertypen zu unterscheiden. Das bedeutet, dass wir gar nicht den Raum bieten, einen Konsensus zu finden und auch den Raum oder die Handlungsspielräume schaffen, in denen wir offen über Fehler reden können, wo dann die Mitarbeitenden, aber auch die Führungskräfte vielleicht sogar Verantwortung übernehmen möchten.
Das heißt, die Sprache fehlt. Was wäre denn die Sprache, die ich bräuchte? Also was sollte man unterscheiden?
Ja, ich habe das eben, glaube ich, schon mal angestoßen. Auf der einen Seite haben wir die vermeidbaren Fehler, wo auch ganz klar irgendwie eine Fehlerquelle zugrunde liegt. Oftmals technisches Versagen oder menschliches Versagen. Auf der anderen Seite gibt es aber Fehler, die auftreten, weil wir zum Beispiel im sehr dynamischen Umfeld leben und in komplexen Systemen arbeiten. Diese Fehler sind eigentlich fast unvermeidlich. Das erste Beispiel, was mir da eigentlich in den Sinn kommt, ist zum Beispiel dieser Lieferkettenzusammenbruch, den wir während Covid erlebt haben. Da haben wir ganz klar gesehen, wir sind mit einer Krise konfrontiert, die weltweit so wahrscheinlich erstmal nicht stattgefunden hat, und die war ziemlich neu für uns. Dann sind da ganz viele verschiedene Faktoren aufeinander getroffen, sodass das System zusammengebrochen ist. Das ist erstmal unvermeidbar gewesen wahrscheinlich, aber Firmen können daraus lernen.
Der Einzelne konnte gar nicht absehen, was da eigentlich genau passiert. Ne? Er konnte quasi für seinen eigenen, seine Umfeld ein bisschen analysieren, Entscheidungen treffen, aber war abhängig von ganz, ganz vielen anderen Entscheidungen, die gar nicht in seiner Hand waren.
Richtig. Und diese Fehler sind dann auch unvermeidbar teilweise. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber auch die intelligenten Fehler. Die habe ich eben auch schon mal kurz angeschnitten. Das sind eigentlich die Fehler, die wir sogar vielleicht bewusst provozieren wollen. Ich denke da zum Beispiel an Innovationsprozesse. Wenn wir etwas neu denken wollen, ein neues Produkt erfinden möchten, dann gehen wir bewusst Risiken ein, um herauszufinden, was funktioniert nicht. Oder was müssen wir vielleicht erst noch lernen. Auf diesem Weg scheitern wir dann ganz natürlich. Das ist ein ganz natürliches Beiprodukt von Innovationsprozessen, würde ich behaupten. Und auf diesem Weg können wir dann Lernmomente daraus kreieren, die uns ermöglichen, dann diese Lernmomente in spätere Erfolge umzuwandeln. Und ich glaube, wenn wir erstmal mit diesen drei Fehlertypen bleiben und uns so eine kleine Landkarte erstellen von Fehlertypen und die Sprache in Unternehmen dafür finden, dann können wir auch ein offenes Gespräch darüber führen, was für ein Fehler liegt vor. Und dann können wir auch sie ganz bewusst einsetzen und aus ihnen lernen.
Aber wenn ich meinetwegen neues Terrain betrete, ein neues Produkt auf den Markt bringe, keine Ahnung habe, ob das ankommt, wie der Vertriebskanal am besten funktioniert, dann ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass viele Dinge schieflaufen. Man kann es nennen ein Experiment meinetwegen. Und dann ist es wahrscheinlich auch einfacher, darüber zu reden, weil, ja, war ein Experiment, wir haben es probiert, hat nicht funktioniert, lass uns den nächsten Weg ausprobieren und über die Erfahrungen dann weitergehen. Aber wenn das kein Experiment ist, ja, wenn man quasi unter Druck ist, man versucht, Dinge gut zu machen und trotzdem läuft es schief, dann ist ja die Sprache allein zu sagen, ja, es war vermeidbar, ist ja im Gegenteil nochmal, um auf den Anfang zu kommen, ja, nochmal peinlicher. Also müssten nicht Unternehmer nochmal eine ganz andere Atmosphäre schaffen, damit man überhaupt eine Offenheit hat, eine Bereitschaft über Dinge zu sprechen, die nicht gut gelaufen sind?
Ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich höre da immer wieder so Buzzwörter wie zum Beispiel psychologische Sicherheit, Resilienz oder Mut, höre ich auch ganz oft. Wir müssen mutiger sein. Und ich glaube, das sind alles wichtige Faktoren, die da mit einspielen. Wir nennen das in der Wissenschaft sowas wie Hygienefaktoren. Also etwas, was grundlegend erstmal da sein muss, um irgendwie eine offene, produktive Fehlerkultur generieren zu können. Und da, glaube ich, kommt auch die Rolle der Führungskraft ins Spiel. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, die Studie von EY aus 2023, die hat gezeigt, dass fast 80% aller Führungskräfte ihre eigenen Fehler immer noch nicht offen kommunizieren. Und ich denke, da ist viel Potenzial, um auch etwas zu ändern. Wenn die eigenen Führungskräfte anfangen, auch transparenter damit umzugehen, Fehler zu differenzieren, dann ist schon mal ein ganz großer Schritt geschafft, um Mitarbeitende irgendwie mitzureißen.
Also eigentlich muss ich Vorbild sein, und zwar auch genau im Thema Fehler machen, weil jeder von uns macht Fehler, aber dann vor allen Dingen im Bereich Fehler ansprechen. Also wenn ich als Chef nicht meine eigenen Fehler anspreche, darf ich auch nicht erwarten, dass mein Team offen über Fehler redet.
Richtig. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir Menschen sind ja auch nun mal Lernwesen. Wir lernen gerne von anderen und äffen sozusagen auch gerne das nach, was uns vorgelebt wird. Wenn das natürlich die Führungspositionen dann auch tun, also die, die sozusagen auch das Sagen im Unternehmen haben, dann fällt es uns vielleicht auch einfacher, als Mitarbeitende nachzuziehen und zu sagen, hey, der macht das, dann kann ich auch offen darüber reden.
Aber ist das nicht ein Dilemma, weil viele Führungskräfte, viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die wollen ja auch eine Autorität haben, die wollen anerkannt werden und zugleich sollen sie dann ihre Schwäche zeigen, sollen sie Dinge zeigen, die nicht gut gelaufen sind. Wie geht das überein?
Oh, ich glaube, das ist relativ schwierig und da kommen wir auch wieder auf eine ganz persönliche Ebene zurück. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Menschen, die unterschiedlich darauf reagieren und denen unterschiedliche Dinge auch wichtig sind. Ich denke, wenn wir uns allen eingestehen, dass Fehler natürlich sind und auch menschlich sind, dann können wir uns vielleicht auch ein bisschen davon distanzieren, dass ein Fehler automatisch gleich immer persönliches Versagen heißt und können dann vielleicht auch die Perspektive annehmen, dass Fehler einfach auch Lernmomente für uns als Individuum bedeuten können. Und wenn wir uns davon so ein bisschen distanzieren, dann kann auch eine Führungskraft vielleicht genau dahin gehen und sagen, hey, ich will Vorbild sein und ich möchte selber daraus lernen und ich möchte es besser machen.
Aber die Zahlen zeigen ja offenbar, dass es nicht so ist, ne? Wenn das stimmt mit der EY-Studie, dass 80% das nicht tun, haben. Jetzt die Psychologin gefragt, was ist denn dann eigentlich so ein Trick, um sich selbst zu überlisten, um vielleicht doch die Bereitschaft zu haben, offen über eigene Fehler zu reden?
Das ist eine gute Frage. Schwierig finde ich auch. Ich kenne das auch aus meinem ganz persönlichen Leben. Niemand macht gerne Fehler, auch ich nicht. Ich bin ganz glücklich, weil ich aus der Wissenschaft komme und bei uns sozusagen Fehler oder Scheitern ein ganz natürliches Beiprodukt von unserem Alltag ist und ich da vielleicht ein gutes Training drin habe. Ich glaube aber, dass der Trick auch ganz einfach darin liegt, es einfach mal zu probieren. Ich glaube, wir haben jahrzehntelang auch eine Kultur in Unternehmen gefördert, die als einziges darauf aus ist, eben diese Erfolge zu zeigen. Und wenn wir, wie anfangs schon gesagt, weggehen von dieser performanceorientierten Kultur hin zu einer Lernkultur, dann können wir vielleicht Momente erschaffen und auch Erfolgsmomente, wo sich auch Führungskräfte sicherer fühlen, offen über Fehler zu sprechen und vielleicht auch mit Learnings voranzugehen. Und das ist vielleicht so der erste Schritt, den ich aus meinem persönlichen Leben auch irgendwie nach außen tragen würde.
Wenn ich das übertrage auf Mittelständler, würde es doch bedeuten, dass man nicht nur irgendwie bei großen, weiß nicht, Treffen des gesamten Teams die Erfolge feiert, sondern auch die Projekte zeigt, die nicht gut gelaufen sind, aber man einfach feiert die Erkenntnisse, die man rausgezogen hat. Das, was wir als Team gelernt haben und wie es jetzt weitergeht aufgrund dieser Erfahrung. Und damit quasi fast so was wie eine Gleichwertigkeit. Ja, es gab Erfolge, aber wir haben eben auch ganz neue Erkenntnisse gewonnen aus diesen Dingen, die schiefgelaufen sind.
Richtig, richtig. Ich glaube, da gibt es auch schon die ersten Formate, die das in Unternehmen irgendwie versuchen. Da gibt es sogenannte Fuck-Up-Nights oder ich habe letztens auch gesehen Try-It-Awards, die dann vergeben werden. Ich glaube, das funktioniert im großen Maße hier und da vielleicht ganz gut. Wichtig ist, glaube ich, wenn man solche Formate umsetzt, dass die dann auch authentisch sind. Wenn wir aus einer Kultur kommen, in der wir Fehler unter den Teppich kehren, dann jetzt auf einmal um die Ecke kommen und sagen, hey, aber jetzt sind Fehler erlaubt, dann ist da irgendwie so eine Dissonanz. Und wenn wir solche Formate einsetzen, ob jetzt Fuck-Up-Nights oder Try-It-Awards oder auch im kleineren Sinne, dann sollten diese auf jeden Fall authentisch gelebt werden, damit die Mitarbeitenden da auch mitgehen und es auch irgendwie nachvollziehen können, wo das jetzt plötzlich herkommt.
Woran merke ich denn als Führungskraft, als Unternehmer, dass mein Team so weit ist? Also es kann ja sein, dass, ne, du hast eben gesagt, Hygienefaktoren sind psychische Sicherheit. Aber wo weiß ich denn, dass so viel Sicherheit in dem Raum da ist, in dem Team da ist, dass man auch wirklich darüber reden kann, ohne dass jemand Angst hat, sein Gesicht zu verlieren?
Ich glaube, das sind unterschiedliche Faktoren. Also die meisten, die Teams irgendwie zusammenstellen, die haben auch meistens ein sehr gutes Gefühl schon für die einzelnen Individuen und deren Charakteristika. Ich glaube, auf der Persönlichkeitsseite bringen da einige zum Beispiel etwas mit. Es gibt da das sogenannte Growth Mindset, geprägt von der Carol Dweck, eine Psychologin auch aus Amerika, glaube ich. Die hat beschrieben, dieses Growth Mindset, Wachstumsmentalität zu Deutsch, das beschreibt so ein bisschen, dass die Leute grundsätzlich schon dazu eingestellt sind, dass ihre Fähigkeiten formbar sind und dass man über sich hinaus wachsen kann. Das sind so Charakteristika, die vielleicht Individuen im Team schon mitbringen können, wo die Führungskräfte oder vielleicht auch die, die die Teams zusammenstellen, das vielleicht auch schon im Gefühl haben. Auf der anderen Seite merkt man es eigentlich relativ schnell, wenn es kritisch wird, ob die Teams schon bereit sind, offen über Fehler zu reden. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass man einfach offen von vornherein das kommunizieren sollte. Wenn ich in ein neues Projekt reingehe, dann sollte von vornherein klar sein, okay, ist das jetzt ein Prozess, der schon durchgemanagt ist und durchdekliniert ist, kenne ich den Anfang und das Ende und wie ich da hinkomme und da sind irgendwie gar keine Fehler erlaubt oder versuchen wir wirklich ein Produkt zum Beispiel neu zu denken. Dann kann eine Führungskraft auch hingehen und ganz klar den offenen Raum erschaffen und sagen, hey, mir ist bewusst, dass jetzt hier wir was Neues ausprobieren und dass wir auf dem Weg scheitern können. Und die Resonanz, die dann zurückkommt, das sind vielleicht schon die ersten Indikatoren, wo Leute feststellen können, ob das Team bereit ist oder nicht.
Du hast Growth Mindset angesprochen, Wachstumsmentalität, das ist ja quasi die eine Hälfte. Die andere ist ja das Gegenteil. Also die einen sind offen, die haben Lust, sich zu entwickeln, weiterzumachen. Aber da gibt es ja auch noch Fixed Mindset, also die Leute, die eben das Gegenteil gut finden. Das heißt, mit den Wachstumsmentalitätsmenschen, sage ich jetzt mal, ist es ja einfacher. Aber was mache ich denn mit der anderen Hälfte?
Ich denke, dass diverse Teams hier das Keyword sind. Ich meine, in jedem Projekt brauchen wir Leute, die irgendwie über sich hinauswachsen, die groß denken und die offen für Neues sind, sehr kreativ sind. Auf der anderen Seite brauchen wir dann aber auch Leute im Team, die irgendwie besonders gut Strukturen erkennen können, identifizieren können, aber auch in das Team reintragen können. Denn in jedem Projekt wird es Momente geben, in denen wir sozusagen die intelligenten Fehler brauchen, aber auch Leute, die das unterstützen, dass wir die vermeidbaren Fehler eben reduzieren können. Und ich glaube, wenn wir ein Team erstellen, das beide Charakteristika mitbringt, dann eröffnet das einen guten Weg, irgendwie eine Balance zwischen all den Fehlertypen zu generieren, die wir dann in einem Projekt am besten nutzen können.
Macht es die jetzige Zeit mit all diesen Krisen, die auf uns einstürzen, nicht noch ein bisschen schwerer? Also man will sozusagen möglichst offen sein im Unternehmen, eine gute Firmenkultur haben, eine gute Fehlerkultur, Offenheit im Reden. Und dann hat man den Druck. Man sieht, was in den Märkten passiert. Verwerfungen, Kriege, Pandemien, also alles. Macht das nicht sehr, sehr anspruchsvoll, wirklich diesen Weg zu gehen?
Auf jeden Fall. Aber ich denke, gerade diese Krisen und auch dieses dynamische Umfeld, was du gerade beschrieben hast, zeigt uns umso mehr, dass wir eine offene Fehlerkultur brauchen. Fehler sind nicht mehr eine Sache, die wir wegdenken können, sondern wir müssen sie akzeptieren als natürlichen Bestandteil von dem, was momentan passiert. Und je schneller wir dahin kommen, dass wir akzeptieren, dass Fehler vorkommen können, dann können wir auch Handlungsspielräume schaffen, in denen wir dann agieren können. Also auf die Frage, macht es das nicht schwieriger? Ja, vielleicht, aber auch umso wichtiger, dass wir das jetzt in die Hand nehmen.
Und wenn ich jetzt mal vom Ergebnis denke, was bringt mir das? Also ist angenommen, es gelingt wirklich, dass ich selbst, meine Führungskräfte wirklich offen mit Fehlern umgehen, dass sie Leute animieren, darüber zu reden, dass sie auch das beispielhaft zeigen, dass sie Lust machen auf Experimente, sagen, dass natürlich was schiefgehen kann und so weiter und so weiter. Was ist konkret das Ergebnis?
Konkretes Ergebnis. Zum einen hoffe ich oder erhoffen sich wahrscheinlich die Unternehmen davon, dass Innovation gefördert werden kann. Gerade in diesen Zeiten, in denen der Druck immer größer wird, besteht natürlich auch der Druck für die Unternehmen, irgendwie erfolgreicher am Markt zu bleiben, sich gegen Konkurrenten irgendwie durchzusetzen. Und wenn wir es schaffen, aus Fehlern Lernmomente zu kreieren und neue Erfolge zu schaffen und damit Innovation auch zu fördern, dann garantieren wir ja auch im Endeffekt für unser Unternehmen, aber auch für die Mitarbeitenden, dass unser Unternehmen in der Zukunft da sein wird, eine Daseinsberechtigung hat und vielleicht sogar coole neue Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt bringt, die uns als Gesellschaft irgendwie vorantreiben. Und den Gedanken finde ich eigentlich ganz nett.
Also Fehlerkultur heißt, wenn sie gut ist, Innovationsfähigkeit, damit wettbewerbsfähiger, erfolgreicher sein. Gibt es auch Forschung dazu, ob es die Mitarbeiterbindung verändert? Also fühlen sich Mitarbeiter vielleicht wohler, wenn es auch möglich ist, auch über Fehler, über das, was nicht gut gelaufen ist, offen zu reden?
Definitiv. Ich meine, es gibt dazu bereits auch Studien. Ich mache dazu auch eigene Forschung. Und ich bin zwar noch nicht ganz da jetzt. Wir können gerne noch mal quatschen, wenn alle Ergebnisse irgendwie vorliegen. Aber die ersten Ergebnisse auch in meiner eigenen Forschung zeigen eigentlich, dass es ganz klar auch eine positive Auswirkung nicht nur auf die Innovation hat, aber auch auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden selbst. Und das ist natürlich ganz toll, wenn nicht nur das Unternehmen vorangetrieben wird, sondern wir die Mitarbeitenden auch irgendwie mitnehmen können und beflügeln können.
Also eigentlich eine Investition nicht nur in die Innovationsfähigkeit, die Werthaltigkeit meiner Firma, sondern auch in die Bindung der besten Mitarbeiter vielleicht. Was heißt das konkret, wenn ich jetzt morgen loslege damit, ja? Also morgen geht's los mit Fehlerkultur. Also was würdest du empfehlen? Was wären die ersten Schritte, die man gehen könnte?
Die ersten Schritte, die man gehen könnte, wie gesagt, ich glaube, das hatte ich eben schon mal angeschnitten, dass wäre auf jeden Fall eine Sprache dafür schaffen. Ich bin da letztens über ein ganz tolles Zitat gestoßen von Ludwig Wittgenstein. Der hat irgendwie sowas gesagt, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und das fand ich irgendwie ganz toll. Denn was ich oft erlebe, ist, dass irgendwie Fehler immer noch über einen Kamm gekehrt werden. Ich glaube, der erste Schritt zu einer offenen Fehlerkultur ist wirklich zwischen Fehlern zu unterscheiden und irgendwie ein Common Ground zu erstellen, sodass wir alle erstmal wissen, okay, was gibt es da eigentlich? Was ist das Potenzial der verschiedenen Fehlertypen? Aber auch, wie kann ich am besten damit umgehen? Welche Handlungsräume entstehen irgendwie dadurch? Und die meisten Unternehmen, die ich treffe oder in den Dialog mit den Führungskräften, merke ich dann immer ganz schnell, die wollen, wie gesagt, diesen Toolkoffer haben, sind aber noch gar nicht da, dass wir alle über dasselbe reden. Und deswegen würde ich als ersten Tipp geben, einfach mal, wie gesagt, diese Fehlerlandkarte zu erstellen und alle irgendwie in dasselbe Boot zu holen. Über was reden wir hier denn eigentlich? Und das wäre der erste Schritt.
Und müsste ich als zweiten Schritt nicht dann mal kramen in dem, was ich alles gemacht habe, was nicht gut war, wo meine eigenen Fehler sind und die quasi ausbreiten, damit das gesamte Team versteht, okay, wenn auch der Chef das zugibt, dann ist das offenbar gewollt, dass da eine andere Sprache möglich ist.
Definitiv. Wie gesagt, Führungskräfte sollten das auf jeden Fall vorleben. Wenn sie das tun, lernen auch die Mitarbeitenden relativ schnell, dass es möglich ist, über Fehler zu sprechen und auch Verantwortung zu übernehmen. Was ich nämlich oft höre, ist, ich möchte keine offene Fehlerkultur, die dann zu Nachlässigkeit einlädt. Und da bin ich vollkommen d'accord. Also ich möchte ja immer noch die vermeidbaren Fehler irgendwie reduzieren, die komplexitätsbedingten Fehler irgendwie verstehen und die intelligenten Fehler ermöglichen. Und ich glaube, das passiert, wenn wir irgendwie Sprache dafür finden und das dann auch als Führungskraft vorleben.
Dieser Podcast heißt Jetzt erst recht. Würdest du sagen, dass genau dieses Lernen, diese Fehlerunterscheidung, diese Sprache, dass das eine Fähigkeit ist, die man jetzt erst recht braucht?
Ja, definitiv. Jetzt erst recht. Und ich glaube, da kann jeder auch nicht nur als Unternehmen dran arbeiten, sondern auch als Individuum. Sich einfach mal fragen, okay, wo sind denn meine persönlichen Fehler oder wo ist mein persönliches Scheitern und wo habe ich noch meine eigenen Wachstumsmomente? Und ich finde den Gedanken eigentlich ganz schön, dass wir nicht nur als Kinder wachsen, sondern auch als Erwachsene immer weiter wachsen und dazulernen und dann uns gegenseitig irgendwie dadurch helfen.
Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Jetzt erst recht, ein Podcast von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt erst recht Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes.